Freunde, bevor es gleich losgeht, kleiner Disclaimer. Wir bitten zu entschuldigen, dass sich meine Tonspur in den ersten ungefähr 20 Minuten, bisschen mehr als 20 Minuten, absolut nicht geil anhört. Wir hatten technische Probleme mit unserem Aufnahmeprogramm. Daraufhin mussten wir für die ersten 20 Minuten auf unsere Backup-Spuren zurückgreifen, was glücklicherweise bei Julius wesentlich weniger Auswirkungen hatte als bei mir, da mein Laptop, mein neuer Laptop, aber wie ich jetzt dadurch festgestellt habe, eine ganz komische Hintergrundgeräuschdämmungseinstellung offensichtlich hat, höre ich mich in den ersten Minuten ein bisschen so an, als hätte ich mit meinem Toaster aufgenommen. Es geht, man versteht's, aber es hört sich nicht so super clean an, wie ihr das sonst gewohnt seid. Wie gesagt, bisschen mehr als 20 Minuten, dann geht es zurück auf die alte, gewohnte Tonqualität. Sorry, und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir in dieser wilden NBA aktuell mehrmals pro Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und auch heute an diesem herrlich sonnigen, zumindest hier in Balingen, Donnerstagnachmittag, freue ich mich sehr, an Ort und Stelle zu sitzen und in dieser kleinen, aber feinen Runde zusammenzusitzen. Natürlich mit Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Nachmittag, mein Freund.
Ein wunderschönen guten Nachmittag auch an dich. Wie geht's dir, mein Bester?
Es geht mir soweit ganz gut. Hab's gerade im Off schon zu dir gesagt, so minimal am Kränkeln. So dieses, ich glaube, die 70.000 mit OMR-Besucher letzte Woche haben ihre Spuren hinterlassen. Und die weiteren, keine Ahnung, Hunderte in den diversen ICEs. Ich habe es gegen Ende der letzten Woche schon gemerkt, dass sich was anbahnt und jetzt diese Woche hat es mich erwischt, aber ganz leicht. Ich denke mal, eine Erkältung, nichts Wildes. Das wird schon passen und nichts, was mich daran hindern würde,
sehr gut
durchzupowern und hier über diverse Themen gleich mit dir zu sprechen. Ich habe extrem Bock auf die heutige Doppelaufnahme, denn wir haben eine besondere Konstellation am Start. Aber erstmal natürlich die obligatorische Rückfrage. Wie geht's dir?
Ich bin müde, Alter. Ich bin richtig doll müde. Hat's ja in der letzten öffentlichen Folge auch schon erzählt gehabt. Damals, bevor wir unseren kleinen Welpen Coco jetzt bekommen haben, am Sonntag. Und die letzten Tage waren tough, Alter. Sehr, sehr tough. Nicht unbedingt, weil Coco irgendwie ein anstrengender oder schwieriger Welpe ist. Ganz im Gegenteil. Ist ziemlich der optimale Welpe für das, was ich möchte in dem Welpen, aktiv, energiegeladen, gerne draußen, super lernfähig, intelligent, also dahingehend wirklich absoluter Jackpot mit diesem Hund. Aber es ist halt echt auch schwierig mit zwei Hunden, die jetzt unter einem Dach, vor allem wenn Luna es gewöhnt war, 4 Jahre lang die Prinzessin zu sein und die Aufmerksamkeit von allen bekommen zu haben und dementsprechend jetzt das natürlich eine riesige Umstellung ist für sie und das gestaltet sich jetzt schwierig. Meine Freundin ist viel in der Uni, weshalb ich dann hier alleine bin mit zwei Hunden. Das ist alles ein bisschen anstrengend und dann natürlich nebenbei noch Playoffs. Da kam jetzt dann entsprechend auf YouTube leider auch nicht so viel in den letzten Tagen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also es ist aktuell ein bisschen schwierig, ein Video am Tag hochzuladen und dann noch hier diesen Podcast da so zahlreich hier mit dir aufzunehmen, wie ich mir das wünschen würde und dann natürlich auch noch für die Hunde da zu sein und trotzdem noch irgendwie auch genug zu schlafen. Aber ich glaube, die ersten Tage sind die schwierigsten. Das Schwierigste ist soweit geschafft und dementsprechend freue ich mich jetzt hier sehr darauf, mal ein wenig aus dem Alltag rauszukommen und mit dir mal eine Folge wieder aufzunehmen und zwar eine absolute Monsterfolge, habe ich mich sehr drauf gefreut. Ich habe nicht wirklich viel Zeit gehabt zur Vorbereitung. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Ich verlasse mich hier auf mein Wissen, was ich davor schon mitgebracht habe. Aber wir rocken das hier auf jeden Fall. Und es kamen unendlich viele Fragen rein, weshalb wir uns etwas ganz Besonderes für heute überlegt haben. Und das kannst du ja mal erzählen, wenn du möchtest.
Sehr, sehr gerne. Wir haben zum Mailbag aufgerufen, wie du richtig sagst, und es kamen nicht nur super gute Fragen rein, sondern vor allem super viele Fragen rein. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, sind wir auf die Idee gekommen, oder du bist auf die Idee gekommen, ehrlicherweise. Man muss ja auch hier Lorbeeren verteilen, wenn sie angebracht sind, zur Abwechslung mal.
Wir werden jetzt eine ganz normale Folge aufnehmen, die ihr ja jetzt gerade in diesem Moment auf den Ohren habt. Ein Mailbag, wie ihr das gewohnt seid, hier im öffentlichen Feed. Und dann haben wir uns überlegt, irgendwann wird es einen Cut geben. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo dieser Cut ist. Wir haben so einen Punkt im Auge, aber jetzt mal gucken, wie lange wir brauchen und wie viel dann noch übrig bleibt. Und den zweiten Schwung der Fragen werden wir dann in einer weiteren Folge behandeln. Und die wird es auf unserer Patreon-Seite, in unserem Patreon-Supporter-Feed zu hören geben. Aber nicht nur für Supporter, sondern für alle. Das ist eine Möglichkeit für diejenigen unter euch, die vielleicht schon länger mal überlegt haben, hey, die Jungs erzählen doch immer von Patreon und ich würde sie vielleicht auch gerne unterstützen. Bin mir nicht ganz so sicher, ob ich der Sache da trauen soll. Und jetzt habt ihr die Chance, mal ein bisschen reinzuschnuppern. Ihr müsst nichts anderes tun, als einen Patreon-Account euch entweder anlegen oder einen, den ihr schon habt, da koppeln. Und ihr könnt sogenannter Free-Member werden. Das kostet euch rein gar nichts. Und dann könnt ihr diese Folge, die wir dann aufnehmen werden, also quasi den Part 2 dieses Mailbags, könnt ihr hören und könnt euch in dem Zuge vielleicht ein bisschen mit Patreon vertraut machen. Und wenn ihr dann Bock habt, uns bei Patreon zu unterstützen mit kleinen monatlichen Beiträgen, wie das in den letzten Wochen immer mehr Leute tun. Wir sagen es jetzt seit Wochen, aber es ist wirklich so, dass zu dieser Playoff-Zeit offensichtlich honoriert wird, dass wir ein ziemlich großes Pensum gerade abspulen für euch und das natürlich liebend gern machen. Aber wenn ihr das Gefühl habt, uns da unterstützen zu wollen, noch mehr Double-Step-Back-Content euch sichern zu wollen, dann ist patreon.com/double-step-back der Ort dafür. Und wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, mal reinzuschnuppern und den zweiten Teil dieses Mailbags dann drüben bei Patreon zu hören. Die beiden Folgen werden zeitgleich droppen. Wir sind richtig im Hustle-Modus. Wir werden jetzt beides hier aufnehmen. Dann teilen wir uns auf. Ich schneide das hier, was ihr gerade hört, und du schneidest dann das, was ihr auf Patreon hören könnt. Beides morgen früh, also für euch dann heute, am heutigen Freitag, zu hören. Das heißt, wenn ihr fertig seid mit dem Mailbag nachher, dann am besten direkt rüber zu Patreon und dort die restlichen Fragen hören. Schon mal als Teaser, wenn, wie gesagt, keine Gewähr, gucken wir dann am Ende, aber wenn wir die Aufteilung so machen, wie wir uns das mal vorgestellt haben, dann gibt es bei Patreon Dinge zu hören wie Giannis und Wemby, wie könnte da der Fit aussehen? Wir haben über die Celtics ein bisschen gesprochen. Wir werden über die Nuggets sprechen, über Dennis Schröder sprechen, über die Mavericks, die Pelicans, die Lakers. Also da gibt es sicherlich sehr, sehr vieles, was da noch Interessantes zu hören sein wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, let's go. Und wie gesagt, wenn ihr dann hier fertig seid mit Hören, dann ab rüber zu patreon.com/doublestepback. Link findet ihr natürlich wie immer auch in der Folgenbeschreibung.
Auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, lass uns reinstarten. Wir haben ein paar Fragen mit reingenommen, wo wir gerade schon beim Thema Patreon sind. Es kam logischerweise super viel zum Thema Lottery, zum Thema Mavericks. Da haben wir schon drüber gesprochen in unserer jüngsten Supporter-Folge. Auch da gerade eben der Hinweis gekommen, patreon.com/doublestepback. Hört da gerne mal rein. Da haben wir unsere Reaktionen geteilt. Da haben wir ein bisschen schon philosophiert, was die Mavs machen könnten mit diesem Pick, was sie machen werden. Und da kamen natürlich super viele Fragen rein. Jonathan zum Beispiel hat gefragt, denkt ihr, der Draft rettet die Mavericks-Franchise? Luca hat einen Punkt angebracht, den ich auch dann direkt in der Aufnahme dieser Supporter-Folge angebracht habe. Wen draften die Mavericks an 1? Der GM ist immerhin Nico Harrison. Also so eine leichte, unterschwellige Sorge, die da mitschwingt. Und Robert zum Beispiel hat gefragt, euer Kommentar zu den Stimmen, die von einer Manipulation der Lottery reden. Auch das haben wir thematisiert. Spoiler, wir glauben nicht daran, dass da irgendwas manipuliert wurde. Wie gesagt, Antworten auf diese Fragen findet ihr in dieser Supporter-Folge. Das würde sich jetzt einfach zu sehr doppeln, wenn wir da nochmal von Grund auf unsere Gedanken teilen. Aber dann kamen eben auch noch ein paar Fragen rein, die sich um die Lottery und um die Mavericks drehen, die aber ein bisschen weiter führen als das, was wir sowieso schon besprochen haben. Und mit denen starten wir jetzt rein hier heute in den Mailbag.
Die erste zu diesem Thema kam von Fabian über Instagram, gefragt, ob die Mavericks überhaupt einmal gleichzeitig von Flag und AD/Kyrie gute Leistung erwarten können.
Finde ich eine gute Frage, ist auch ein völlig richtiger Gedanke und ist wahrscheinlich auch ein Gedanke, den sich die Mavericks-Verantwortlichen stellen werden müssen in den nächsten Monaten. Ich mache mir um die Flag-Seite keine so großen Sorgen. Also den Disclaimer haben wir in der Supporter-Folge schon angeschickt. Wir beide sind zu diesem Zeitpunkt noch absolut keine Draft- und Prospect-Experten. Ich denke, von Cooper Flag hat man schon einiges gesehen und es gibt ja auch Gründe dafür, dass er als dieses Generational Prospect gesehen wird. Mit seinem Skillset, mit seiner Defense, ich denke, der wird von Tag 1 an ein sehr kompetenter NBA-Spieler sein. Ich weiß nicht, ob das dann direkt Wembanyama-Level haben wird, der in seiner zweiten Saison bereits von uns beiden als Top-10-Spieler proklamiert wurde, der wahrscheinlich als Rookie schon so ein Top 20 oder mindestens 30 Spieler war. Ich weiß nicht, ob das bei Flagg so sein wird. Da gibt es dann schon noch Fragezeichen in seinem Skillset. Aber dass er direkt zu Beginn seiner Karriere oder spätestens in den ersten 2-3 Jahren einen richtig guten Impact haben kann, da mache ich mir keine so großen Sorgen. Ich würde mir halt eher Sorgen um die AD-Kyrie-Seite machen von dieser Frage. Und da hat ja Cooper gar nicht so viel direkt mit zu tun. Kyrie, wir wissen es, fraglich, ob wir ihn überhaupt sehen werden in der kommenden Saison und wenn dann erst ganz gegen Ende.
Die Mavs sind, glaube ich, optimistisch, dass es im Januar klappt, steht auf seiner BK-Ref-Seite, laut Shams.
Okay.
Aber das muss natürlich nicht viel heißen.
Das wäre natürlich ein Szenario, ein interessantes. Also wenn AD fit bleiben kann, der jetzt seinen 32. Geburtstag gefeiert hat, vor nicht allzu langer Zeit. Wenn Kyrie in auch schon fortgeschrittenem Alter von so einer schweren Verletzung jetzt zurückkommt und ja in seinem Spielertyp schon ziemlich lebt von dieser, nicht zwingend diese explosive Athletik, aber diese Shiftiness, diese Beweglichkeit. Kyrie 33 geworden kürzlich. Also das ist schon allein eine Frage, sehen wir denn überhaupt Kyrie und AD nochmal gleichzeitig auf einem All-Star-All-NBA-Niveau? Das ist ja schon fraglich. Und dann kommt halt die Cooper-Komponente noch dazu. Aber wie gesagt, um die Seite der Gleichung mache ich mir tatsächlich keine so großen Sorgen. Wie sieht es bei dir aus?
Die Frage ist, wie definierst du gleichzeitig gute Leistung? Also es gibt durchaus ein Szenario, in dem Cooper, Flagg und Anthony Davis beide gleichzeitig in Dallas auf einem Top 20 NBA Spieler Level unterwegs sind und Kyrie Irving dir auch noch relativ viel gibt. Nicht auf Top 20 Level natürlich, das ist er ja auch nicht, aber vielleicht so, dass er noch nicht so krass viel abgebaut hat im Vergleich zu dem, was er jetzt in dieser aktuell laufenden Saison gezeigt hat. Ich glaube, Anthony Davis mit seinen 32 Jahren, mit seinen Ballhandling und in gewissem Maßen auch Shooting Skills, der Erfahrung, Energy und all dem, was ihn auszeichnet. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch sagen können, ja, AD hat noch 1 bis 2 gute Jahre und danach kommt dann nicht mehr allzu viel. Also ich sehe schon noch 3 bis 4 Jahre, wo wir einen Anthony Davis auf Top 20 Level sehen in der NBA. Und ich denke nicht, dass es unbedingt ein Hot Take ist. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Hot Take ist, dass Cooper Flagg relativ bald in diese Region irgendwie rein könnte. Es würde mich überraschen, wenn es so schnell geht wie bei Wemby, dass wir nach seiner Rookie-Saison ihn halt legit schon in unserem Top-10-Ranking haben. Das würde mich komplett schocken. Aber ich sehe ein Szenario, wo wir nach seiner Rookie-Saison, okay, der Dude ist ein Top-30-Spieler in der NBA, why not? Und dann macht er vielleicht einen Jump in Jahr 2 und dann haben wir in dieser besagten zweiten Saison halt einen Cooper Flagg auf Top-20-Niveau und dann kann das schon ganz gut aussehen mit Anthony Davis. Ich denke halt nicht, dass du von Kyrie und oder AD noch das Level, was sie heute haben, bekommst, wenn Cooper Flagg dabei ist, sein Ceiling zu erreichen. Also wenn Cooper Flagg in Richtung 25, 26 geht, wo er der Best Case in Richtung Top 3 in der NBA geht, dann hat sich das mit Anthony Davis und Kyrie Irving halt schon erledigt gehabt bis dahin. Also die Timelines sind sehr, sehr unterschiedlich hier, obviously, aufgrund des Alters, aufgrund der Verletzungsanfälligkeit. Aber es gibt schon durchaus eine Welt, wo Dallas nächste Saison in den Playoffs ist, AD halt das tut, was er tut, Kyrie Irving einigermaßen gut zurückgekommen ist von der Verletzung und Cooper Flagg halt ein echt guter Starter schon ist in Jahr 1. Also das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, es wird sich nicht so überlappen, dass du das Maximum aus diesen 3 Spielern zur gleichen Zeit rausbekommst. Und das sollte ja so ein wenig auch das Ziel sein beim Teambuilding. Und deswegen haben die Dallas Mavericks hier interessante Entscheidungen zu treffen. Wird man Flagg überhaupt holen? Wird man AD und oder Kyrie traden? Wie geht man das Ganze an? Also es sind Timelines, die jetzt hier nicht unbedingt gut zueinander passen.
Wir hatten noch 2 Fragen, die sich im Großen und Ganzen mit dem Luka-Trade, also auch noch so ein bisschen mit den Mavericks beschäftigen. Bis dann, hättet ihr den Luka-Trade gemacht, wenn ihr wisst, ihr kriegt safe den Number-One-Pick? Lass uns vielleicht da anfangen. Finde ich eine interessante Frage, aber ich schätze mal zu wissen, dass deine Antwort trotzdem nein gewesen wäre.
Naja, wenn du es dann so betrachtest, dass du ja AD, einen Future-Pick und den Number-One-Pick bekommst, ist es schon relativ viel Gegenwert, wenn man bedenkt, dass der Number One Pick in diesem NBA Draft halt Cooper Flagg ist. Wenn du mich jetzt konkret fragst, den Trade für Anthony Davis plus den Number One Pick für Luca, nein. Aufgrund der Probleme, die ich gerade angesprochen habe, die passen halt nicht besonders gut zusammen. Wenn du mich allerdings fragst, genereller Luca-Trade für Spieler und oder Assets, die halt in die Timeline von Flagg passen und diesen ersten Pick, dann schon. Also meinetwegen, wenn du mich jetzt fragst, hätten die Wolves meinetwegen zugesagt für diesen Anthony Edwards-Trade, würde ich das aus Dallas Perspektive machen? Nein. Punkt. Also Dallas hat das angeboten. Ich verstehe nicht, warum die Wolves abgelehnt haben, aber die Wolves scheinen ja recht gehabt zu haben, wenn sie jetzt das zweite einander in den Western Conference Finals stehen. Aber Lucas Trade-Up für Edwards, nein. Wenn du allerdings weißt, dass du noch den ersten Pick dazu bekommst und dann machst du halt den Luca für Edwards Trade und kriegst den ersten Pick dann, dann ist es halt ein safes Ja. Also den Luca Trade gemacht, ja, im Hinterkopf, wenn du quasi für jemanden anderes getradet hättest.
Ja.
Allerdings haben sie ja für Anthony Davis getradet und dann bleibt es halt nein, leider.
Genau, sehe ich genauso, kann ich gar nicht viel hinzufügen. Also wenn du der Meinung, das ist ja auch der Punkt in der Argumentation, bei dem ich immer wieder ausgestiegen bin, rund um den Luca-Trade. So, selbst wenn du der Meinung bist, also sagen wir mal, es gibt eine Welt, da ist was dran. Mit Luka Doncic als bestem Spieler gewinnst du keine Championship, er ist nicht committed genug. Er ist ein fettes Schwein, keine Ahnung. So, also selbst wenn wir mal uns vorstellen, da ist was dran und du dann das Wissen hast, wir kriegen den Number One Pick und wir kriegen Cooper Flagg, dann wäre es natürlich auf der Hand gelegen. Muss ja dann nicht mal unbedingt Edwards sein, kann ja dann auch einfach ein Godfather-Offer aus Houston rund um Amen Thompson oder ein Godfather-Offer von Team X rund um einen anderen, also von den Thunder, was weiß ich, für J-Dub oder Chet oder so. Also du gehst dann in einen Rebuild mit diesem Number One Pick. Das hätte vielleicht irgendwo Sinn gemacht, aber dass du jetzt so ein Two-Timeline-Ding hast, den Luca-Trade, so wie sie ihn gemacht haben, den hätte ich auch mit dem Number-One-Pick in der Hinterhand nicht gemacht.
Ich finde es ironisch, dass du es gerade ansprichst, nochmal, und es passt jetzt auch nur so semi zum Thema, aber mit Luca als besten Spieler gewinnst du keinen Titel. Wenn den Celtics das, was ihnen jetzt passiert ist, in der Serie gegen die Knicks, passiert wäre gegen Dallas letztes Jahr im Finale, dann wäre man mit Luca als besten Spieler schon Meister. So, wenn die Celtics das eine oder andere schlechte Shooting-Game dabei haben und sich Tatum verletzt und Kyrie Irving besser gewesen wäre als absolut grauenhaft in dieser Finalserie, dann wäre man mit Luca als besten Spieler bereits Meister. Und hätte man diesen Trade nicht gemacht, in dieser Western Conference und generell in der aktuellen NBA, und wir werden noch später über die Playoffs reden, aber das ist was, worüber ich viel nachgedacht habe in den letzten Tagen. Nick Harrison hat diesen Trade gemacht. Er hat eventuell den Mavs damit einen Titel gekostet, weil dieses Mavericks-Team mit einem fitten Luka, so wie es war jetzt in dieser Saison, nach dieser Offseason, nachdem man letztes Jahr schon in den Finals stand, ich sehe keinen Grund, warum die nicht hätten den Westen gewinnen können. Und dadurch, dass ja die Cavaliers raus sind und die Celtics so gut wie raus sind, wären sie auf jeden Fall auch nicht Underdog in den möglichen Finals gewesen. Also Dallas ohne diesen ganzen Trade, ohne dieses ganze Drama die Saison, hätte gut und gerne Champion werden können, eventuell in der Saison. Reine Spekulation, aber nur nochmal, um auf dieses Thema zurückzukommen, mit Luca als besten Spieler gewinnst du keinen Titel. Wir haben gesehen, wie schnell man rausfliegen kann und wie man auch als Favorit, wie es die Celtics ja auch letztes Jahr waren in den NBA Finals, du scheitern kannst durch Pech, durch Verletzung, durch was auch immer. Von daher würde ich nicht sagen, dass man mit Luca als besten Spieler nicht Meister werden kann. Wir haben allerdings noch eine zweite Frage zu dieser ganzen Thematik.
Im weitesten Sinne zumindest, ja. Luka Doncic wurde ja den Bucks für Giannis angeboten, schreibt Ole auf YouTube. Die ablehnten im Februar. Ganz kurz. Ja, also das Gerücht gab's, ob ja, das wirklich so straightforward war.
Ja,
weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Würde ja dann auch der Theorie widersprechen, dass hier den Mavs irgendwas versprochen wurde.
Stimmt.
Dafür, dass sie Luca, also die hätten ja, aber die NBA hätte bekommen gesagt, trade Luca nach freaking Wisconsin und ihr kriegt den Number One Overall Picks. Und da müssen ja die Lakers auch irgendwo mit drin sein in der Gleichung.
Stimmt.
Also all diese Gerüchte, Edwards für Luca, Giannis für Luca, alle haben abgelehnt, keiner wollte Luca außer die Lakers. Das würde sicher dann ein wenig widersprechen mit der Verschwörungstheorie, die aktuell umhergeht.
Es wird schon Gespräche gegeben haben. Ich glaube, Das können wir zumindest behaupten. Würdet ihr es jetzt als Fehler sehen, diesen Trade abgelehnt zu haben, aus Bucks Sicht? Da ich kein besseres Paket sehe, was sie im Sommer für Giannis bekommen könnten. PS, nicer Podcast, macht weiter so. Vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Ich verstehe schon, wo die Argumentation herkommt. Aber die Rahmenbedingungen haben sich ja gänzlich geändert in Milwaukee. Die Dame-Verletzung und jetzt diese ersten Anzeichen, dass Giannis wohl tatsächlich das Weite suchen möchte, das ist ja jetzt ein Ding, das sich erst in den letzten Wochen so richtig entwickelt hat. Und deswegen, ja, wahrscheinlich Hindsight-Bias. Klar hätte man irgendwie für Luka Doncic gehen können und wäre dann eventuell besser aufgestellt für die Zukunft, als man das dann jetzt ist mit einem scheidenden Giannis. Aber zum damaligen Zeitpunkt habe ich schon verstanden, warum die Bucks da jetzt hätten ablehnen können.
Du tradest einen Spieler wie Giannis nur, wenn er wirklich auch getradet werden möchte. Und das war zum derzeitigen Zeitpunkt nicht so. Und es war auch nicht unbedingt abzusehen, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Und zwar, dass viel darauf hindeutet, dass Giannis gerne getradet werden möchte. Das ist halt hier kein NBA 2K. Wenn du jetzt sagst, okay, welche Spieler wären denn komplett off the table gewesen damals in so einem Doncic-Trade, da war Giannis in meinen Augen nicht unbedingt dabei. Da reden wir dann über Jokic und über Wemby. Bei SGA kann man reden, bei Tatum kann man reden, bei Giannis kann man sicherlich auch reden. Aber aus einer rein spielerischen und Zukunftsperspektive, wenn dir Luka angeboten wird und du gibst Giannis ab und du kannst vielleicht schon realistisch einschätzen, dass du mit diesem Kern nirgendwo groß hingehst, Kuzma-Trade hin oder her, dann machst du das wahrscheinlich schon, aber es ist halt real life und nicht NBA 2K und da hängen Menschen mit dran und Franchise-Legenden. Giannis hat sich unsterblich gemacht vor 3 Jahren in Milwaukee, vor 4 Jahren mittlerweile ja schon und deswegen sehr gut nachvollziehbar, dass die Bucks gesagt haben, nein, wir traden Giannis nicht für Luka. Würden sie heute besser dastehen, als sie es tun, wenn sie diesen Trade straight up gemacht hätten? 100%ig. Aber so funktioniert ja das echte Leben nicht. Aber interessantes Gedankenspiel auf jeden Fall.
Das sehe ich sehr ähnlich. Wie gesagt, also im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt gäbe es kein Szenario, in dem Giannis getradet werden würde aus Milwaukee Sicht. Jetzt steht man halt da und wir dürfen gespannt sein, was da passieren wird in den nächsten Wochen und Monaten. Eine der ganz großen Storylines dieses Sommers, mit der wir uns unter anderem später dann auch noch beschäftigen werden. Eine Frage zu den Mavericks haben wir noch und dann verlassen wir Dallas, Texas.
Ganz genau, die kam von Kevin. Sollten die Mavs Gafford für einen Guard traden oder mit Cooper Flagg das Team lassen?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob man unbedingt Gafford traden muss. Klar, auf dem Papier macht eine Center-Rotation bestehend aus Derek Lively und dann AD in Teilen auf der 5 vielleicht ein bisschen mehr Sinn, als wenn du Gafford da auch noch mit drin hast. Aber auf der anderen Seite, AD will ja nicht wirklich Center spielen. Lively ist ziemlich verletzungsanfällig gewesen bislang in seiner Karriere. Kann schon nicht schaden, wenn du da Gafford mit drin hast. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, okay, wir traden Gafford, um einen Guard reinzuholen, aber dass dieses Team Creation-Unterstützung gebrauchen kann, vor allem in Abwesenheit von Kyrie Irving, für einen Großteil der Saison zumindest. Und dass du Stand jetzt, haben sie überhaupt einen Guard im Team Stand jetzt? Weil Exum ist Free Agent, Dinwiddie ist Free Agent, du hast Christie und du hast Clay. Das ist im Grunde deine Guard-Rotation aktuell für die kommende Saison. Also sich da umzugucken auf dem Trademarkt und da sich versuchen, was reinzuholen oder eben in Free Agency irgendwie was machen zu können, da haben wir auch einen konkreten Vorschlag, den wir nachher behandeln werden bei einer anderen Frage, ist schon eine gute Idee. Wie gesagt, ich wäre jetzt nicht unbedingt der Meinung, dass man dafür Gafford abgeben muss. So, ich habe nichts dagegen, Gafford zu behalten aus Mavs Sicht. Aber man wird definitiv in irgendeiner Form Unterstützung brauchen auf den Guard-Positionen.
Ja, dieser Kader ist halt jetzt nicht mehr wirklich balanciert, was sich dadurch erklären lässt, dass du hier ein Team um einen Spieler wie Luka herumgebaut hast, einen Perimeter Creator. Und du hast in diesem Trade keinen Perimeter Creator so richtig zurückbekommen, aber dafür einen Big Man reingeholt und dementsprechend bist du jetzt bei den Bigs zu gut, zu viel aufgestellt und zu wenig bei deiner Perimeter Creation. Und wenn du halt einen dieser Bigs tradest, dann ist es halt Gafford, also dass du nicht Lively tradest, dass du auch nicht Anthony Davis tradest. Das sollte, denke ich, klar sein. Und dann wäre Gafford der Mann. Ich möchte Gafford unbedingt in LA sehen. Also die Lakers brauchen einen Big Man. Wenn du jetzt schaust, du eventuell Gafford bekommen könntest, ohne jetzt irgendwie zu viel abzugeben, ich denke jetzt nicht, dass Gaffrey zu viel wert ist, dann sollte man das auf jeden Fall machen in meinen Augen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du Gafford tradest und dafür einen Guard reinbekommst, der gut genug ist zu starten in der NBA. Also Gafford ist halt ein Backup-Bigman bei einem guten Team im Optimalfall. Die Mavs sind um Welten besser mit Lively auf der 5 als mit Gafford auf der 5. Und das seitdem Lively in der NBA ist. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er allzu viel Trade-Wert besitzt und hier wirklich den Mavericks hilft, in einem Trade irgendwie an einen Guard ranzukommen, der wirklich etwas verändern kann in diesem Team. Aber ich würde auf jeden Fall schauen, diesen Kader etwas balancierter im Sommer zu gestalten, und dazu würde wohl gehören, dass man sich umhört, ob man Gafford irgendwie traden kann für einen Spieler auf einer Position, wo man nicht ganz so dick besetzt ist wie auf der 5.
Die nächsten beiden Fragen sind ein bisschen philosophischerer Natur und können wir fast schon einfach als Überleitung nehmen für das, was wir jetzt gleich besprechen werden in den nächsten Minuten. Steven hat geschrieben, wie sehr seid ihr überrascht über die Playoffs und natürlich auch die Draft-Auslosung. Klar, Draft-Auslosung, das können wir quantifizieren, wie überrascht wir sind, nämlich 97,2%, wenn ich jetzt auf die Schnelle richtig gerechnet habe. Und 98, Lars schreibt, 2. Seid ihr auch der Meinung, was? 98,2, völlig richtig, 98,2. Oh Wunder, ich habe nicht richtig gerechnet auf die Schnelle. Und Lars schreibt, seid ihr auch der Meinung, dass das die spannendsten und geilsten Playoffs sind, die es jemals gab? Die es jemals gab, weiß ich nicht, aber wir haben neulich, also in eben jener Supporter-Folge, auf die wir vorhin auch hingewiesen haben, haben wir auch sowas in die Richtung besprochen. Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass es aktuell nicht nur in den Playoffs selber rein sportlich mit den großen Überraschungen und mit den Dramen, die wir sehen, und mit den legendären Serien, die wir jetzt auch schon gesehen haben, als auch jetzt diese Side-Storyline Giannis, diese Side-Storyline Draft Lottery. Es geht gerade wahnsinnig ab in der NBA. Zu einem Grad, an das ich mich in meiner NBA-Fan- oder Journalistenkarriere nicht erinnern kann, das schon mal so erlebt zu haben.
Also ich kann mich jetzt hier schlecht hinstellen, basically alle Serien falsch tippen und dann sagen, ich bin nicht überrascht von dem, was passiert ist. Das würde irgendwo nicht aufgehen. The math ain't mathing in dieser Situation. Also ich bin sehr überrascht. Ich habe viele, viele Serien vorher anders getippt. Ich habe Teams unterschätzt. Ich habe Teams überschätzt. Ich habe Teams komplett falsch eingeschätzt. Und selbst die, die ich gut eingeschätzt habe, machen Dinge, die ich nicht habe kommen sehen. Also wahnsinnig überrascht. Und ich glaube auch jederzeit, wenn ein Team mit einer 1,8%igen Chance auf den ersten Pick jenen ersten Pick bekommt, dann ist das auch eine große Überraschung. Und die San Antonio Spurs sind ja auch wahnsinnig doll geklettert. Und das Team mit der schlechtesten Bilanz hat den 5. Pick im Draft bekommen. Also das ist eine extrem überraschende und jeglicher Wahrscheinlichkeitsrechnung widersprechende Draft-Auslosung gewesen. Also sehr, sehr überrascht von beiden. Ich hatte es neulich auch gesagt, keine Saison hat mir so viel Futter für Content geliefert bisher wie diese, sowohl spielerisch, was in der NBA passiert. Das war die wildeste Trade-Deadline ever. Das ist eine der verrücktesten Draft-Lotteries zu meiner Zeit gewesen. Und die Playoffs haben so viel Überraschung und Schockmomente und einfach crazy unvorhergesehenen Stuff dabei, wie ich mich, wie gesagt, auch nicht erinnern kann, dass das schon mal so der Fall war. Also wir hatten auch schon Playoffs, wo vorher schon klar war, wer in den Finals gegeneinander trifft. Wir haben letztes Jahr, wo die Celtics halt einfach durchmarschiert sind, so wie das auch viele haben kommen sehen, dass die Lakers in der Bubble sehr gut sein werden, war jetzt keine große Überraschung. Ja, natürlich prediktet man jetzt nicht in jedem Jahr den Champion schon, wenn die Regular Season am Ende anfängt, Ende Oktober. Aber wirklich in dieser Saison absolut unvorhersehbar, spannend, geil, historische Momente. Ich lese gefühlt jede Nacht irgendwas. Ja, das ist erst das dritte Mal in NBA Playoff History, dass, weiß nicht, so ein großes Comeback gelungen ist in so wenig Zeit. An einem Dienstag, wo 27 Grad waren. Nee, aber was auch viele stört, es muss nicht immer alles historisch sein und immer alle Superlative beschweren sich auch viele, aber es sind schon wirklich verrückte Stats da auch teilweise dabei und viele Last-Minute-Comebacks. Das ist das ganze Heimvorteil-Thematik, was wir in unserer letzten öffentlichen Folge angesprochen haben, dass das nicht mehr so wirklich zu existieren scheint. große Führungen verschwinden, Favoriten fliegen raus, Spieler wie Julius Randle erleben gerade eine Renaissance gefühlt und ändern ihren Ruf und die ganze Halliburton underrated Story, der jetzt sein Team wieder in die Conference Finals führt. Also es ist schon sehr, 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 sehr nice und es ist auch eine gute Zeit gerade für Content. Und genau deswegen machen wir ja auch so viel aktuell.
Als du gerade Dienstag gesagt hast, bist du vertraut mit der Redewendung im Fußball? But can they do it on a cold rainy night in Stoke?
Nee, aber das ist ja das Äquivalent zu, können sie es an einem random Donnerstag im Januar in Charlotte?
Ja, das ist genau das Äquivalent, aber ich glaube im Fußball ein bisschen mit einem anderen Hintergrund. Das wurde nämlich damals in der Debatte irgendwie 2009, 2010, 2011, sowas rum, ging es um die Ballon d'Or-Anwärter und wer da der Weltfußballer werden könnte. Und dann war quasi das Argument, ja, ist ja schön und gut, wenn die hier da in der Champions League performen, aber can they do it on a cold rainy night in Stoke? Und in der NBA sagen wir das ja in der Regel so nach dem Motto, ja, kannst du dich motivieren für ein random Game gegen Charlotte in einer 1 von 82 Saison. Und das Argument damals war dann eher so, ja, können sie es in der Kälte, im Regen gegen eine körperliche Mannschaft und so, wo ich dann sagen würde, ja, also ich glaube Prime Lionel Messi hätte auch im Regen in Stoke ganz gut performt, würde ich mich jetzt mal
sagen. Das ist schon ein ziemlicher Schönwetterspieler auch gewesen in seiner Prime.
Absolut.
Oh Mann, ey. Dann hätte ich gesagt, kommen wir doch mal zur nächsten Frage, die kam von Tim. Sehr schön, dass ich heute so leicht auszusprechende Namen habe. Kevin, Tim, Fabian. So lobe ich mir das. Ist es aus der Cavs in 5 nicht das Unerwartetste die Saison nach der Lottery? Natürlich.
Wir haben ja gerade skizziert, dass diese Saison generell sehr, sehr unerwartet war. Aber ich würde, also wenn ich mir vorstelle, ich hätte mich vor der Saison, wäre ein Zeitreisender zu mir gekommen und hätte mir ein paar Thesen aufgestellt und hätte gesagt, keine Ahnung, 2 sind wahr und 1 ist fake. Und These 1 wäre gewesen, die Dallas Mavericks traden Luka Doncic für Anthony Davis und einen Pick und Max Christie, Entschuldigung. These 2, die Dallas Mavericks kommen nicht in die Playoffs und gewinnen die Draft Lottery. Und These 3, die Cavs haben ein bisschen Verletzungspech und scheiden aus in der zweiten Runde gegen Indiana, dann wäre diese dritte These definitiv das glaubhafteste gewesen vor der Saison. Und ich glaube, selbst im Laufe der Saison, ich habe mir jetzt dein Video noch nicht angeguckt, aber ich denke, es wird so ungefähr in die Richtung gehen, ja, diese Cavs haben in der Regular Season jetzt wirklich Monster-Dinge vollbracht, aber es kam dann irgendwann wieder an den Punkt, dass sie in den Playoffs es nicht geschafft haben, die PS dann auch komplett auf die Straße zu bringen. Plus Verletzungspech, du hast gerade eben gesagt, im Fall Boston, wie schnell das gehen kann. Und wenn dir halt in Teilen dieser Indiana-Serie 2 deiner 3 besten Spieler irgendwie wegbrechen und Garland war ja dann danach auch nicht so wirklich der Alte. Ja, dann kannst du schon mal ausscheiden gegen ein Team, über das wir jetzt gleich im Anschluss noch sprechen werden bei den nächsten Fragen. Das halt einfach wahnsinnig legit ist und wahrscheinlich von vielen von uns unterschätzt wurde. Ja, natürlich ist es überraschend nach dieser historischen Regular Season, aber ja, wie gesagt, also ich wäre vor der Saison, hättest du mir gesagt, die Cavaliers gewinnen 64 Spiele, scheiden dann aber in der zweiten Runde aus, wenn sie ein bisschen Verletzungspech hatten, dann hätte ich mich wahrscheinlich eher schockiert über die 64 Siege als über das Ausscheiden in der zweiten Runde.
Ich stimme der Endaussage zu. Ich weiß halt nicht, ob ich es unbedingt jetzt aus der Perspektive von fragst du mich zum Saisonstart, ob ich das so sehe. So hätte er da vom Zeitpunkt irgendwie angepeilt, einen Tag bevor diese Serie losging. Mhm. So der Tag, an dem wir die Preview aufgenommen haben über die Cavs und Pacers Serie. Wenn man dir das da gesagt hätte, dass die Cavaliers in 5 ausscheiden, wie groß da die Überraschung, der Schock gewesen wäre, wie unerwartet das dann gekommen wäre. Und das wäre schon wahnsinnig unerwartet, aber nichts kommt an den Moment ran, als ich in San Francisco gesehen habe, dass Shams getwittert hat, dass Luca getradet wurde. Auch jetzt vorgestern früh, als ich ans Handy gegangen bin, Instagram aufgemacht habe und Cooper Flagg gefotoshoppt in den Dallas Jersey gesehen habe. Auch das hätte ich so nie im Leben kommen sehen. Und ganz ehrlich, wir wissen noch nicht, was die Celtics machen, die heute Nacht ohne Tatum die Knicks verprügelt haben.
Mhm.
Aber man kann den Case machen, wenn jetzt die Celtics rausfliegen, dass das aus der Cavs nicht das unerwartetste Playoff-Ausscheiden eines Teams in dieser Woche war. Also wenn du mich vor den beiden Serien gefragt hättest, okay, wer fliegt eher raus? Die Cavs gegen die Pacers oder die Celtics gegen die Knicks. Ich hätte gesagt, 100 von 100 Fällen die New York Knicks. Ich habe Cavs in 6 getippt, den Vorteil bei ihnen, aber eine Serie, die spannend ist. Ich habe kein Szenario gesehen, in dem die Knicks diese Serie gewinnen gegen die Boston Celtics. Und deswegen ist es aus der Cavs nicht das Unerwartetste in dieser Saison. Und es ist auch nicht das unerwartetste Playoff-Ausscheiden in meinen Augen, wenn jetzt die Celtics ausscheiden, wonach es ja aktuell aussieht.
Ja, wer weiß. Luke Kornet, 7 Blocks, 5 von 5 aus dem Feld. Mhm. Da ist die Messe noch nicht gelesen. Wir haben über die Cavs gesprochen, lass uns zu den Pacers kommen, die triumphalen Indiana Pacers. Mika hat gefragt, wie real sind bitte die Indiana Pacers? Sehr treffend formuliert. Und Kevin auf X schreibt, was macht das Konzept der Pacers so stark? Also aus einem Star, der aber eher wie eine Art Ballverteiler dient und vielen sehr guten bis guten Rollenspielern und 1B, 2A Optionen. Sind die Finals möglich? Lass uns doch eine kleine Bilanz ziehen aus den Indiana Pacers, die zuerst Milwaukee schlagen und die jetzt dann die Cleveland Cavaliers rausgehauen haben.
Ich glaube, dass die Indiana Pacers sehr real sind. Ich denke, dass es kein Zufall war, dass sie letztes Jahr in den Eastern Conference Finals waren. Und ich denke auch, dass es in dieser Saison kein Zufall ist. Du kommst nicht zweimal miteinander zufällig in die Eastern Conference Finals und bist eines von 4 verbleibenden Teams mit der Chance auf den Titel. Und wenn ich mich recht erinnere, auch wenn sie das einzige Team waren, was letztes Jahr von den Celtics gesweept wurde, waren sie das Team, was es den Celtics am schwierigsten gemacht hat, diese Serie zu gewinnen, was sich ein bisschen widerspricht. Aber so war es in meinen Augen. Und ich denke, da würdest du mir auch nicht widersprechen.
Nö.
Und in dieser Saison, ja, sie haben gegen die Bucks sicherlich auch irgendwo von Verletzungen Milwaukees profitiert. Sie haben jetzt von Verletzungen der Cavaliers profitiert, aber sie haben beide die Serien verdient gewonnen. Sie haben sie beide klar gewonnen. Sie haben gezeigt, dass sie aus der Erfahrung, den Fehlern des letztjährigen Ausscheidens auch lernen können, dass sie besser sind. Und dieses Team ist absolut real. Geniale Offense, klasse gecoacht, Shotmaking, was die Rollenspieler machen, den Plan, den man sich überlegt, die Ausführungen auf dem Parkett, dass man in entscheidenden Momenten da ist, das ist schon alles ziemlich wild. Ich unterschätze die Pacers immer. Von diesen 4 Playoff-Serien, die die Pacers jetzt gewonnen haben in den letzten beiden Jahren, ich habe, glaube ich, in allen 4 diesen Serien gegen sie getippt. Was ridiculous ist. Ich habe letztes Jahr auf Milwaukee in Runde 1 gesetzt. Ich habe dann auf die Knicks gesetzt in Runde 2. Ich habe jetzt in Runde 1 auf die Bucks gesetzt, wo ich sage, das ist die eine Serie, wo ich im Nachhinein sage, okay, das war dämlich, das war Quatsch. Bei allen anderen Serien, ich habe viel Quatsch getippt, aber ich würde es nochmal so machen in allen diesen Serien. Selbst bei den Lakers. Das war die Serie, wo ich im Nachhinein jetzt sage, okay, das war halt Bullshit. Das hätte ich kommen sehen müssen, wenn man bedenkt, dass das mein Hauptberuf ist, was ich hier mache. Das war mein Fehler. Das geht auf mich. Das war dämlich. Ich habe obviously auf Cleveland gesetzt, so wie jeder andere, den ich kenne. Dementsprechend, wenn ich jetzt hier nichts durcheinander gebracht habe, sind das 4 gewonnene Playoff-Serien der Pacers und 4-mal habe ich gegen sie getippt und ich denke mal, ich werde auch wieder gegen sie tippen in den Conference Finals. Beziehungsweise nein, Quatsch. Ich habe letztes Jahr dann gegen sie getippt, natürlich in den Conference Finals. Also jetzt nicht jede Pacers-Serie falsch getippt in den letzten beiden Jahren, aber ich denke mal, ich würde wieder gegen sie tippen, egal wer da jetzt weiterkommt. Deswegen kann es sehr gut sein, dass sie mich da wieder lügen strafen. Wir stecken sehr, sehr viel Zeit rein und gehen in die Vergangenheit und machen uns Gedanken und philosophieren über das Spiel und kommen zu Schlüssen, woraus Champions gemacht sind. Was sind Title Maker? Was sind Faktoren, die wichtig sind, wenn du einen Titel in der modernen NBA gewinnen willst? Unsere allererste Folge dieses kleinen, aber feinen Podcasts hat sich sehr intensiv beschäftigt mit dieser Thematik und wir haben erarbeitet, dass so ziemlich alle Champions der letzten Jahre die beste Defense der NBA hatten, mit Ausnahme der Denver Nuggets in 2023. Und dass sie alle, bis auf Ausnahme der Boston Celtics, bei denen allerdings dann der andere Faktor sehr bestechend war, dass sie alle auch einen alles überstrahlenden super, super, Superstar haben. Und das Indiana Pacers Problem ist, sie haben nichts der beiden. Sie haben nicht diesen alles überstrahlenden Superstar und sie haben keine elitäre Defense. Und ich glaube, das ist der simple Grund, warum ich in jeder Serie gegen sie tippe und warum sie mich immer wieder überraschen und warum sie meine Erwartungen übertreffen, weil sie halt in vielen, vielen anderen Bereichen das einfach ausgleichen können. Sie haben eine elitäre Offense, sie bekommen immer wieder auch klasse Performances von den Rollenspielern, sie sind wunderbar gecoacht, sie scheinen immer ihre Würfe zu treffen. Und wenn du halt auch noch so ein bisschen Glück hast, dass du nie so richtig von Verletzung gebeutelt bist in den Playoffs, aber in jeder Serie, in der du spielst, bei deinem Gegner mindestens ein Schlüsselspieler ausfällt, was nicht der Hauptgrund ist, aber es ist ein Grund, ohne das den Pacers madig reden zu wollen, dann ist das ein ganz gutes Rezept, wie du sehr weit kommst. Ich glaube nicht, dass dieses Team Meister wird. Dafür, glaube ich, einfach fehlt es ihnen dann bei diesen beiden Faktoren an zu vielen Stellen. Also, dass sie halt nicht diesen allesüberstrahlenden Star haben und nicht die elitäre Defense. Und ich denke, du brauchst halt wirklich mindestens eines der beiden, um Meister zu werden. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Conference Finals, schön und gut. Aber was für mich so ein Eye-Opener war, was ich gar nicht so richtig mit auf dem Schirm hatte, bis vor 2 Jahren oder so, du brauchst halb so viele Siege, um in die Conference Finals einzuziehen, wie Meister zu werden. Also die Pacers waren letztes Jahr in den Conference Finals. Sie haben 8 Siege gewonnen letztes Jahr in den Playoffs. Du brauchst 16. Und die zweiten 8 sind schwieriger. Sie haben auch jetzt erst 8 Spiele gewonnen. Sie müssen nochmal 8 gewinnen und diese 8 werden schwieriger sein. Also ja, Conference Finals ist ein großer Erfolg, aber ich finde, wenn du sagst, eines von den letzten 4 Teams mit der Chance auf den Titel, klingt, als ob du näher dran bist am Titel, als wenn du sagst, okay, du hast 8 Siege geholt, jetzt brauchst du nochmal 8. Das ist ein anderer Blickwinkel, ohne dass ich den Pacers jetzt madig reden will, aber sie waren letztes Jahr sehr, sehr weit weg von dem Titel und sie haben halt auch jetzt erst die Hälfte der Strecke geschafft, leider, auch wenn es so klingt, als ob sie sehr, sehr nah dran sind, weil sie eines von 4 Teams sind, die dann noch um den Titel kämpfen. Aber ich will hier sie nicht zu sehr kritisieren, weil sie wirklich fantastisch Basketball spielen und einfach in den letzten Jahren krass gearbeitet haben. Generell, ich habe neulich einen Tweet gesehen, die Pacers waren unfassbar oft in den Playoffs, auch so in den letzten 40 Jahren. Ich glaube, nur die Spurs waren häufiger in den Playoffs in den letzten x Jahren, aber es sind viele Jahre. Und was dieses Team in den letzten Jahren gemacht hat, der Siakam Trade, die vielen Moves, die man gemacht hat, Coaching, Hiring, der Trade mit Halliburton, der jetzt einfach 2-mal in den Conference Finals war mit den Pacers, was genauso oft ist, wie die Kings überhaupt jemals in den Conference Finals waren in ihrer Geschichte.
Oder was ich neulich gesehen habe, was häufiger ist als die Clippers und Embiid zusammen.
Und Donovan Mitchell kannst du da noch mit reinrechnen.
Ja.
Ja, also es passieren immer ziemlich verrückte Dinge, wenn wir beide in Amerika zusammen sind. Damals der Halliburton-Trade, dann der Luka-Trade. Mich wundert, dass keine Frage zu dem Thema reinkam, dass keiner gefragt hat, ey, wollen wir nicht nochmal ganz kurz über den Halliburton-Sabonis-Trade reden?
Ja, stimmt.
Das wäre vielleicht sehr interessant, da jetzt nach all den Jahren nochmal drauf zu blicken. Aber ey, was die Pacers machen, es macht unfassbar Spaß. Run and Gun, Five-Out-Spacing, dass du wirklich immer Shooter auf dem Parkett hast, dass der Ball läuft, dass die Pässe spielen, dass sie Antworten haben, egal wer da auf dem Parkett steht, es ist nicht heliozentrisch, es macht einfach Spaß, Advantage Creation, Extension, am Ende auch genug Spieler, die Kapital daraus schlagen können, hohes Tempo und die Defense ist halt gut genug, damit die Offense sie halt carryen kann, es ist ja keine schlechte Defense, man hat gegen die Cavs einen fantastischen Job gemacht, ich meine, die Cavs hatten die mit Abstand beste Offense der NBA dieses Jahr, und sie haben massiv gestruggelt in der Serie gegen Indiana. So, die Pacers haben ja keine schlechte Defense. Es ist halt nicht ihre große Stärke, aber sie reicht halt. Und dementsprechend freue ich mich sehr. Und die Finals sind auf jeden Fall möglich. Also Underdog ist man nicht, egal ob man gegen die Knicks oder die Tatum-less Celtics jetzt spielt in der nächsten Runde.
Das ist einer der Punkte, die du jetzt gerade am Ende angesprochen hast, den ich ihnen mit am höchsten anrechne, dass sie es geschafft haben, auch im Vergleich zur letzten Saison, dieses Team insofern zu stabilisieren und auszubalancieren, dass es eben nicht mehr elitäre Offense, aber halt scheiß Defense, und das war ja in den Playoffs letztes Jahr dann auch nicht mehr ganz so krass so, aber dass du auch, wenn du dir anschaust, in der Regular Season waren sie 13. im Defensivrating, jetzt haben sie das 8. beste Defensivrating in diesen Playoffs, was auf einem Level ist mit Golden State, mit New York, leicht besser als Cleveland, obwohl Cleveland gegen die Zombie Miami Heat gespielt hat in der ersten Runde. Das muss man ihnen schon auf jeden Fall sehr hoch anrechnen. Und ich hatte jetzt gerade nochmal einen Gedanken, den ich aber wieder vergessen habe. Was wollte ich denn? Achso, sind die Finals möglich? Also das Ende der Frage von Kevin. Ganz klar, ja, natürlich. Sie werden jetzt in den Conference Finals gegen vermutlich die Knicks spielen. Aber wer weiß, was da noch passieren könnte. Ein Knicks-Team, das jetzt sicherlich sich drüber ärgern wird, dass sie überhaupt in dieses 6. Spiel müssen gegen Boston. Wer weiß, was in Spiel 6 passiert. Vielleicht müssen sie sogar in 7. Und wer weiß, vielleicht kommen ja doch noch die Celtics weiter und dann spielst du aus Indiana-Sicht gegen ein Celtics-Team ohne Tatum. Oder eben gegen ein Knicks-Team, das
wie ich das ganze Jahr schon sage, eine super dünne Rotation hat und jetzt dann erneut, also erstens diese Serie gegen Detroit erstmal hatte, die ein absoluter Krieg war und jetzt dann sogar nochmal eine Extra-Runde drehen muss gegen Boston, was auch anstrengend ist und Körner kosten wird. Und im Vergleich dazu hast du die Pacers, die die Bucks in 5 abgefertigt haben, die Cavs in 5 abgefertigt haben, das sowieso schon das tiefere Team sind und jetzt auch noch das ausgeruhtere Team sein werden. Hey, ich bin gespannt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wenn wir von Pacers Knicks ausgehen, keine Ahnung, wie ich tippen werde. Weiß ich wirklich noch nicht. Es ist schon ziemlich nah dran an der 50-50-Geschichte, würde ich sagen.
Ja, Knicks in 7 ist mein Tipp, wenn es so kommt.
Ja, es ist, hört sich logisch an, jetzt mal aus dem Bauch raus. Die Chance auf die Finals ist definitiv da, 100%ig. Finals sind möglich.
Titel? Ja, 100%ig.
Bin ich bei dir. Titel ist dann nochmal eine andere Geschichte, weil da musst du dann schon drauf hoffen. Also gegen die Thunder wären sie ein sehr, sehr krasser Underdog, wahrscheinlich sogar nochmal ein größerer Underdog, als es die Knicks wären. Aber wenn sich da irgendwie Minnesota jetzt in den Conference Finals durchmogelt, wie sie das in den ersten beiden Runden jetzt gemacht haben, oder wenn die Nuggets noch ein Comeback starten und in die Finals einziehen aus der Westseite, dann sind die Pacers keine krassen Underdogs, würde ich sagen. Weder gegen Minnesota noch gegen Denver.
Ja, da können wir vielleicht die Frage von Basti schon mal ganz kurz vorwegnehmen, weil das gerade gut passt. Er hat gefragt, Finals Indy versus Wolves realistisch. Egal welche Finals-Kombination jetzt noch möglich ist, die ist realistisch.
Ja. So viel haben uns die Playoffs gelehrt bisher.
Ja, 100%ig. Also klar, die Wolves wären in einer potenziellen Serie gegen die Thunder schon der Underdog. Aber, und auch das werden wir direkt dann im Anschluss dann besprechen. OKC ist nicht über alle Zweifel erhaben. Das wird gerade sehr deutlich in der Serie gegen Denver. Und es gibt schon ein Szenario, in dem Minnesota eine Serie gegen OKC gewinnen kann. Und sollte Denver jetzt noch irgendwie durchkommen, dann gibt es auf jeden Fall auch ein Szenario, in dem die Wolves erneut erfolgreich gegen Denver sein werden. Zu Indiana haben wir ja gerade schon genug gesagt. Also aktuell ist OKC gegen New York, OKC gegen Indy, New York gegen Minnesota, was wahnsinnig geil wäre. Dann können die nämlich direkt ausspielen, wer diesen Trade damals gewonnen hat. Indiana gegen Minnesota, es ist alles realistisch. Man darf nichts ausschließen. Wenn uns eins gelehrt wurde in den letzten Wochen, dann, dass wir nichts ausschließen können in der modernen NBA. Und das life comes at you very fast aktuell. So, ich überlege, wo die Celtics vor anderthalb Wochen standen. Man geht als Top-Favorit in eine Serie gegen New York rein und jetzt ist man so gut wie raus und Tatum verpasst vielleicht das ganze nächste Jahr. Es kann so gottlos viel passieren. Von daher, realistisch ist aktuell sehr, sehr vieles. Kommen wir allerdings noch zu zwei anderen Fragen, die sich auch ein bisschen um Minnesota drehen. Halley oder Ant, wer ist der bessere Playoff-Performer und warum? Das möchte Claro 52018 gerne wissen. Und wenn Minnesota die Finals gewinnt, ist Ant dann das Gesicht der Liga? Die Frage kam von Bernstein.
Die zweite Frage finde ich schwierig zu beantworten, weil wir da wieder in so eine, was bedeutet denn genau Gesicht der Liga? Egal was passiert, es werden weiterhin LeBron und Steph und KD. Mit Abstrichen KD sein wahrscheinlich. Egal, was passiert, das werden sie auch sein, bis, also LeBron wird das Gesicht der NBA sein, bis er retired. Gleiches gilt für Steph. Aber klar, wenn jetzt Minnesota wirklich Meister werden sollte und Edwards vermutlich dann Finals MVP und so, dann wird das schon ein gewaltiger Sprung sein, den Edwards dann im öffentlichen Diskurs machen wird, gar keine Frage. Und die Playoff-Performer-Geschichte, es fällt in diesen Playoffs jetzt bislang schon ein bisschen schwer, gegen Halliburton zu argumentieren, einfach weil er mehrere krasse Clutch-Plays und Performances hatte, weil er gerade gegen Milwaukee, was Playmaking angeht und diese Offense anzuführen, einen sehr guten Job gemacht hat. Aber es sind halt dann doch immer mal wieder diese Halliburton. Also Halliburtons Ruf ist ja bislang, und da ist schon viel dran, dass er auch gerne mal ein bisschen abtaucht, gerade in den Playoffs. Und das muss er sich auch in diesem Playoff-Run bislang, so schön das jetzt auch war und so super sie Cleveland und Milwaukee geschlagen haben. Spiel 3 gegen die Cavs zum Beispiel. 4 Punkte, 5 Assists, 2 von 8 aus dem Feld. Spiel 4 gegen die Cavs, 3 von 8 aus dem Feld. Er hat in dieser gesamten Serie gegen Cleveland in den 5 Spielen kein einziges Mal mehr als 15 Würfe genommen. Das ist alles Dinge, die nicht so richtig passen in dieses Muster eines krassen Playoff-Performers. Da ist Edwards schon eher derjenige, der in der Crunch-Time übernehmen kann, der sein Team mit Clutch-Performances und wie man das bezeichnen möchte, ins gelobte Land führen kann, der häufiger wirft, der auch effizienter scored bislang, meine ich. Aber da lass mich nochmal kurz. Ah nee, Halliburton 59% True Shooting, Edwards 56%, aber halt bei einer ganz anderen Shot-Diät. Halliburton ist effizienter auch unterwegs, was Offensivrating angeht, jetzt bislang in diesem Playoff-Run. Ich weiß nicht, es gibt Dinge, die für beide Seiten sprechen, aber dieses Abtauchen, was bei Halliburton immer noch, immer mal wieder in seinem Spiel drin ist, würde mich jetzt dazu führen, zu der These, dass Edwards der bessere Playoff-Performer ist.
Ja, wir hatten Edwards, möchte ich meinen, beide in unserer Top 10 vor der Saison drin. Ich auf jeden Fall. Ich denke, du auch.
Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich meine schon. Ich hatte
ihn, glaube ich, sogar auf 7 oder 8, also relativ weit hoch, und viel davon ließ sich zurückführen auf das, was er in Runde 1 gemacht hat gegen Booker und KD damals, in das, was er in Runde 2 gemacht hat gegen Jokic und Murray.
Ich hatte ihn auf 11. Ich hatte ihn knapp außerhalb der Top 10. Ich hatte, aber inzwischen, also Embiid ist da ja jetzt komplett raus aus der Verlosung, den hatte ich noch auf 6. Und ich denke, dass Edwards inzwischen auch relativ deutlich vor Curry, vor Booker, vor AD. Das sind die drei, die ich vor ihm hatte. Und dann eben Wemby. Weiß ich nicht, das ist eine Conversation. Wahrscheinlich Wemby schon vor ihm. Aber ich werde Edwards in unserem neuen Ranking vor der kommenden Saison hundertprozentig in der Top 10 drin haben.
Ja, großen Schritt gemacht und spielt auch jetzt wieder sehr, sehr gute Playoffs. Immer wieder auch mit so Learning Experiences und immer mal wieder auch mit Games, in denen er abtaucht. Aber die Lakers konnten ihn nicht so richtig stoppen. Er hat auch jetzt gegen die Warriors eine fantastische Serie gespielt über weite Strecken. Ist jemand, der für solche Momente lebt, der sein Game auch nochmal auf ein anderes Level heben kann. Und dementsprechend, wenn du mich fragst, hey, welcher der beiden als bester Spieler des Teams gibt dir eine bessere Chance, einen Titel zu gewinnen? Und so ziehen wir ja unsere Rankings auch auf irgendwo. Dann fällt da meine Wahl schon auf den Ant-Man. Allerdings finde ich, dass Halliburton unterbewertet ist, dass Halliburton zu wenig Credit bekommt für das, was er macht. Und für das, was er auch in den Playoffs macht. Deswegen sehr, sehr schwierige Frage von zwei fantastischen jungen Spielern in der NBA. Aber ich muss hier mit Anthony Edwards einfach gehen.
Lass uns weitermachen, oder?
Sehr gerne.
Sepp fragt, woran liegt es, dass OKC sich mit Denver so schwer tut? Und da muss man sagen, ganz so schwer tun sie sich tatsächlich nicht mehr. Also sie haben inzwischen die Pole Position in dieser Serie, haben heute Nacht sogar, oder heute Nacht bestimmt, geht's weiter, die Chance, den Sack zuzumachen. Also falls ihr das morgen hört und die Thunder bereits Conference-Finalist sind, dann sieht die Frage natürlich nicht mehr ganz so passend aus. Aber im Großen und Ganzen könnte man da wahrscheinlich trotzdem sagen, durch diese zwei Niederlagen und auch, dass die Spiele generell sich schwierig gestaltet haben, sie scheinen gerade gegen Ende der Serie ziemlich gute Gegenmittel gefunden zu haben gegen Nikola Jokic und Co. Aber ich denke, man kann schon festhalten, selbst wenn sie jetzt heute Nacht gewinnen, dass sie sich ein bisschen schwerer getan haben, als viele das vielleicht erwartet hätten. Woran liegt das, Julius?
Verschiedene Faktoren, dass sie Spiel 1 am Ende so weggeworfen haben. Wir hatten auch schon drüber geredet, da Fouling up 3, das war ein Spiel, was man hätte gewinnen müssen. Und Spiel 2 war ja dann auch dann die perfekte und sehr, sehr deutliche Antwort darauf. Theoretisch sollte die Serie also schon vorbei sein, hätte man da jetzt nicht so komplett verkackt. Sie tun sich schwer, weil sie, glaube ich, auf der einen Seite so ein bisschen immer wieder auch deutlich machen, dass es ihnen noch an Erfahrung fehlt und dass sie, auch wenn es am Ende knapp und spannend wird, sie nicht so richtig getestet sind in diesen Momenten, sage ich mal, und dass sie nicht so richtig wissen, okay, was ist denn jetzt unser Go-To-Ding? Nimmt SJ jeden Wurf? Gehen wir mit Jade up? Spielen wir unsere Team-Offense? Wie genau ziehen wir das auf? Und in solchen Momenten ist in dieser Denver-Serie immer mal wieder deutlich geworden, hey, wir wissen es nicht so richtig und wir sind da nicht so 1000% auf einer Wellenlänge. Und wenn du halt gegen ein Team wie die Nuggets spielst, die hunderte Male schon in diesen Situationen waren und genau wissen, wie sie das dann aufziehen, dann kann es auch schon mal sein, dass man so ein Crunch-Time-Game verliert, so wie es dann ja später in Spiel 3 der Fall war. Genau, also so ein paar eigene Limitationen, viel, viel Pech. Und dass Denver halt immer wieder auch von den Rollenspielern und von Jokic jede Menge Shotmaking bekommt. Das sind so in meinen Augen die Faktoren. Aber mein Tipp war OKC in 6. Ich würde mir ein Spiel 7 sehr, sehr wünschen. Zum einen, weil das eine wahnsinnig geile Serie ist. Zum anderen, weil Spiel 7 am Wochenende auch 21.30 Uhr deutscher Zeit wäre, was unfassbar geil wäre. Aber ich denke, dass die Dana diese Serie jetzt zumachen werden und dann würde der Tipp ja aufgehen, ausnahmsweise mal. Sie sind schon besser, aber wie es in den Playoffs halt dann so ist, dann machst du halt am Ende von dem Spiel mal Mist. Dann verlierst du halt mal eine Overtime. Es kann schon mal passieren, dass man in Serien 1 bis 2 Spiele auch abgibt, auch wenn man das bessere Team ist.
Und man muss ganz klar sagen, dass Shea in diesen Playoffs bislang noch nicht ganz das Level hat, was sich wahrscheinlich die meisten von ihm erwartet hätten. 24% Dreierquote, 28 Punkte pro Spiel bei einem 119er O-Rating, bei 55% True Shooting, was beides weit unter seinen Werten in der Regular Season ist. Also das kannst du jetzt wahrscheinlich wie immer in zwei Richtungen argumentieren. Entweder kannst du sagen, hey, die Thunder stehen hier richtig gut da und müssten wahrscheinlich sogar höher führen als 4-2, wie du gerade gesagt hast. 3-2, Entschuldigung. Den vierten schreibe ich Ihnen jetzt einfach schon mal zu von heute Nacht. Das sollte man natürlich nicht tun. Da werden die Nuggets was dagegen haben vor heimischer Kulisse. Und das alles schaffen wir jetzt gerade, obwohl Shea noch nicht so performt, wie er das wahrscheinlich sollte. Oder du kannst sagen, machen wir uns jetzt Sorgen um SGA, dass er dieses ganz krasse, wahrscheinlich MVP-Level vielleicht in den Playoffs doch nicht so hundertprozentig bestätigen kann. Wo auch immer man da sich einordnen möchte auf dieser Skala. Fakt ist, bislang haben wir noch nicht den MVP-Shea in den Playoffs.
Das stimmt, das lässt sich aus zwei Perspektiven betrachten. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite, letztes Jahr war er ganz gut. Ist jetzt nicht unbedingt jemand, das Game wahrscheinlich droppt in den Playoffs, so wie man das bei anderen Spielern irgendwie leichter irgendwie voraussagen kann. Also es gibt jetzt nicht wirklich Grund, warum SGA in den Playoffs jetzt nicht so gut sein sollte, wie in der regulären Saison, abgesehen jetzt vielleicht von der ganzen Freiwurf-Thematik. Aber ich mache mir jetzt nicht wirklich Sorgen um ihn, und dass die Thunder trotzdem so gut durchkommen bisher, auch ohne ihn, spricht auch sehr für ihre Tiefe im Team.
Lass uns zu einem Team kommen, das keine Tiefe im Team hat.
Genau, wir haben ein paar Fragen zu den Golden State Warriors reinbekommen. Die erste kam von Tim. Sagt ihr, dass die Warriors-Serie anders verlaufen wäre, wenn Steph gespielt hätte? Die nächste Frage kam von Michel. Haben die Warriors für nächste Saison eine realistische Chance auf den Titel? Was sollten die Warriors in der Offseason machen? Die Frage kam von Alexi. Und können die Warriors nächstes Jahr wieder angreifen? Die Frage kam von Basti. Scheint also den einen oder anderen zu geben, der sich sehr zu interessieren scheint für die Situation der Warriors. Und über die Situation haben wir noch nicht wirklich viel geredet seit ihrem Ausscheiden und generell jetzt in dieser Serie.
Ja, das stimmt. Vielleicht ganz kurz zur ersten Frage, bevor wir dann zu den Aussichten in die Zukunft kommen. Ja, klar, ich denke, dass die Serie anders verlaufen wäre. Also ich habe Minnesota in 7 getippt gehabt. Könnte mir vorstellen, dass das realistisch gewesen wäre mit einem fitten Steph über die Serie hinweg. Du hättest trotzdem die Probleme gehabt, dass Steve Kerr nicht so richtig zu wissen scheint, wem er vertrauen kann in diesem Team und wen nicht. Dass Jimmy Butler nicht auf dem Level war, das du dir wahrscheinlich erhofft hast von ihm, aber mit einem fitten Steph wäre das eine andere Serie gewesen und dann wäre die wahrscheinlich auch nicht in 5 zu Ende gewesen. Ich denke, das kann man behaupten, oder?
Ja, das wäre mit Sicherheit eine andere Serie gewesen. Mein Tipp war Wolves in 6, also ich war jetzt nicht für ausgegangen, dass es großartig anders gewesen wäre. Es ist jetzt nicht so, dass ich, wie jetzt zum Beispiel im Falle von Cleveland sagen würde, okay, wenn Garland und Mitchell sich nicht verletzt hätten und Mobley auch sich nicht verletzt hätte, dann wären die Cavs schon irgendwie weitergekommen. Ich glaube, selbst wenn Steph fit gewesen wäre und gespielt hätte, dann wären die Warriors nicht weitergekommen, aber dann wäre es noch um einiges spannender gewesen. Es gab Spiele, in denen die Warriors gut mithalten konnten, selbst ohne Steph. Die Wolves haben sich jetzt auch nicht hundertprozentig mit Ruhm bekleckert in dieser Serie und jetzt die Warriors einfach komplett abgeschlachtet. Es war jetzt nicht so, dass man die Spiele gesehen hat und gesagt hat, okay, Alter, das ist ein absoluter Joke, was die Warriors hier machen, und das hat überhaupt keine Chance auf irgendwelchen Erfolg. Also man hat gute Performances noch von anderen Spielern bekommen, gutes Coaching wieder, viel, viel richtig gemacht, aber es war halt dann irgendwo nicht möglich, weil Steph sehr wichtig aus offensichtlichen Gründen für die Dubs ist. Deswegen anders verlaufen, ja, ein wenig länger wahrscheinlich, aber jetzt nicht so vom Pegel her, dass die Warriors diese Serie gewonnen hätten mit ihm, in meinen Augen.
Richtig, richtig. So, jetzt kommt's zu der schwierigeren Frage. Was soll da denn jetzt passieren im Sommer? Ich muss sagen, ich habe mich beschäftigt damit. Es stehen schwierige Entscheidungen an. Allen voran, was machst du mit Jonathan Kuminga? ich habe es in der Supporterfolge neulich gesagt, seine Aktien wahrscheinlich einen Tick gestiegen, hat gar nicht so eine schlechte Figur gemacht in diesen letzten Spielen, hat dafür aber in den Spielen davor, wenn er denn mal die Chance bekommen hat, eine ziemlich schlechte Figur gemacht. Und es ist auch selten ein gutes Zeichen, dass wenn dein auf dem Papier, keine Ahnung, viertbester Spieler, fünftbester Spieler, kurz vor Start der Playoffs einfach aus der Rotation fällt, weiß ich nicht, Red Flag, call me old fashioned, der gute Mann will und muss bezahlt werden in irgendeiner Form. Und das ist erstmal eine große Frage, ist der denn überhaupt noch Teil der Warriors nächstes Jahr? Gary Payton II ist Free Agent, Kevon Looney ist Free Agent, Pat Spencer, der Playoff-Rotationsspieler jetzt war, ist Free Agent. Also dieses Team hat erstmal diese Fragezeichen zu klären und dann stellt sich die große Frage nach der allgemeinen Richtung. Du hast einen Steph Curry, der in seine Age 38 Season geht, der über Phasen in dieser Saison weiterhin gezeigt hat, dass er auf einem Top 10 All-NBA Niveau agieren kann, aber das eben auch nicht mehr Woche für Woche, Nacht für Nacht tut. Du hast einen Jimmy Butler, der, wie gesagt, nicht das Level hatte, das du dir von ihm erhoffen konntest. Das hatte er gegen Ende der Regular Season, kurz nach dem Trade. Das hatte er jetzt in den Playoffs leider nicht mehr so sehr. Und der wird in seine Age 36 Season gehen. Du hast einen Draymond Green, der weiterhin ein defensives Monster ist, der in seine Age 36 Season geht. Buddy Hield ist 32. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Hätte ich jünger geschätzt. Ja, das ist ein altes Team, bei dem sich jetzt rausgestellt hat, okay, ist zwar eigentlich ganz tief auf dem Papier, aber wenn es dann ans Eingemachte geht und wenn es darum geht, welchen Spielern vertraut Steve Kerr und welche Spieler sind denn tatsächlich valide Rotationsspieler in den Playoffs, dann stellt sich relativ schnell raus, okay, so tief ist dieses Team nicht. Und du hast an der Spitze zwei Superstars, nehmen wir mal Draymond noch mit rein, dann haben wir eine Big Three, die sehr, sehr in die Jahre kommen und jetzt dann schon in der zweiten Hälfte ihre 30er sind allesamt und die nicht auf dem ganz großen Level performt haben. Also aktuell hält sich mein Optimismus ziemlich in Grenzen, was die Warriors nächstes Jahr angeht. Also ich würde diese Frage, können sie nochmal angreifen, können sie um den Titel mitspielen, würde ich Stand jetzt leider ganz klar mit Nein beantworten. Und was sie machen können, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also du musst dich, wie gesagt, erstmal entscheiden. Möchtest du versuchen, Payton und Looney zu halten? Möchtest du versuchen, vor allem Kuminga zu halten? Oder lässt du den einfach ziehen? Lässt du ihn ein Offersheet abholen? Und gehst dann das Risiko ein, dass irgendein Team einfach overpaid und dann musst du ihn trotzdem irgendwie halten, weil du sonst nicht die ganz großen Möglichkeiten hast. Ja, und was sind denn überhaupt Trade Assets in diesem Team? Du hast so ziemlich alles, was deine Pick-Schatulle hergegeben hat, hast du die letzten Jahre verbraten. Vielleicht hat ein Moody, der auch aus den Rotationen gefallen ist, jetzt in den Playoffs. Was ist sein Trade wert? Also ganz, ganz viele Fragen und wie ich finde aktuell sehr wenige Antworten. Ich denke nicht, dass du Curry oder Butler oder Draymond traden wirst. Und danach sind die Möglichkeiten halt schon sehr, sehr begrenzt, was du denn überhaupt machen kannst, um dieses Team zu verbessern.
Ja, die Kernspieler sind da und die Kernspieler werden auch bleiben. Curry wird seine Karriere, denke ich mal, beenden bei den Warriors irgendwann. Draymond wird nirgendwo hingehen. Ich denke, dass man mit Jimmy Butler auch schon irgendwo ein Agreement hat, langfristig. Und dementsprechend sind das deine Big Three nach wie vor. Und dann musst du halt probieren, Rollenspieler an die Seite dieser drei zu stellen, die dem Team eine bessere Chance geben als in dieser Saison. Das wird allerdings extrem schwierig und du hast die Gründe dafür gerade sehr, sehr gut skizziert. Das muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Aber die Warriors haben nicht so wirklich eine Wahl. Also du wirst nicht einreißen, du wirst nicht rebuilden, du wirst jetzt nicht Butler wieder wegtraden und Steph wegtraden und was auch immer machen soll, sondern du hast diese Spieler, du bist committed, du schuldest es auch irgendwo, Steph auf der Zielgeraden seiner Karriere noch konkurrenzfähig zu bleiben. Und ja, ob das reichen wird am Ende, ich glaub's nicht. Ich glaube, dass die Warriors nächstes Jahr auch wieder irgendwo in den Playoffs sein werden, dass man gut und gerne eine Runde gewinnen kann, aber eine realistische Chance auf den Titel sehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich sehe jetzt allerdings auch nicht irgendeinen anderen Pfad. Wir hatten letztes Jahr, die Saison, letztes Kalenderjahr, als die Warriors relativ lange mit so einer 13-Mann-Rotation gespielt haben, wir darüber auch eine Podcast-Folge aufgenommen haben, da mal drüber geredet, ob man all diese jungen Spieler irgendwie nimmt und dann für einen Marken-Trade oder sowas, aber du hast halt irgendwo das Pulver ein bisschen verschossen durch diesen Jimmy-Butler-Trade. Und hast jetzt einfach nicht mehr so die Möglichkeiten, da noch jemanden anderes, wie zum Beispiel einen Lauri Markkanen, reinzuholen. Giannis war wohl auf Stephs Party im Rahmen des All-Star-Weekends in San Francisco, wo er der einzige Nicht-Warriors-Spieler war. da gibt's so Gerüchte, aber ganz ehrlich, das, was die Warriors da zusammenstellen können, das ist halt ein Joke. So, die Dubs können anrufen in Milwaukee und sagen, wir geben euch Kuminga, wir geben euch Moody und wir haben hier noch, jetzt nicht ein, zwei Picks. Ja, das ist natürlich ein Witz im Vergleich zu dem, was die Rockets anbieten können, im Vergleich zu dem, was die Spurs anbieten können und im Vergleich zu dem, was die meisten anderen Teams anbieten können. Also, dass Giannis ein Warrior wird, von der Idee bin ich jetzt nicht so unbedingt angetan, halte ich jetzt für nicht so wahnsinnig wahrscheinlich. Und deswegen sind die Warriors ein bisschen in einer Sackgasse, weil man eigentlich nur einen Weg so richtig hat, aber dieser Weg wird jetzt auch bloß nicht dazu führen, dass man Meister wird. Das war jetzt halt das Jahr. Wenn man mehr bekommen hätte in den Playoffs von Butler, wenn man Steph dabei gehabt hätte, wenn man vielleicht ja ein bisschen mehr Glück auch gehabt hätte an einer anderen Stelle. Das war das Jahr, in dem die Warriors vielleicht nochmal hätten etwas reißen können. Aber so wie es jetzt am Ende ausgegangen ist, war das halt leider auch nicht möglich.
Ja, leider aus Warriors-Fan-Sicht, von denen es sicherlich ein paar geben wird hier im Lande. Drei Fragen haben wir noch, bevor wir dann einen, wie ich finde, ganz gut getimten Cut machen. Und die drei Fragen symbolisieren sehr stark, wie schmal der Grat sein kann zwischen Verehrung und Hate im Social Media, im Podcast Game. Zwei kamen von Brizzy, liebe Grüße an der Stelle. Dachten, den nehmen wir hier mal mit rein, warum nicht? Wie schafft ihr es gleichzeitig so schlau und hübsch zu sein? Die Frage geht vor allem an mich, nehme ich an. Und wie ist es, Hosts des besten Podcasts zu sein? Ist fantastisch. Was will man sagen? Also kann ich nur jedem empfehlen. Und die letzte Frage kam von Clemens. Bist du ein Bastard? Die ging ganz sicher nicht an mich.
Ja, das wollte mein Bruder gerne von mir wissen. Vielleicht erstmal zu den ersten beiden Fragen. Also wie es ist, Host des besten Podcasts sein, dann müsste die Host des besten Podcasts fragen. Da würde ich jetzt mich mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass wir hier den besten Podcast haben. Ich denke, wir haben einen sehr guten Podcast. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und mich hier aus dem Fenster sagen, wir haben jetzt hier unbedingt den besten. Aber es macht auf jeden Fall Spaß.
Jetzt hör doch auf mit diesem Fake Humble. Mann, ich weiß, du hast ein Image, was du hier irgendwie verzweifelt aufrechterhalten willst, aber jetzt komm.
Es ist sehr spaßig, Host eines deutschsprachigen NBA-Podcasts zu sein. Das ist eine sehr, sehr schöne Experience. Eine sehr, sehr fulfilling, wie ist das deutsche Wort? Genugtuende? Vollfüllende?
Ausfüllende?
Ausfüllende? Erfüllende?
Erfüllende, so. Genau.
Eine sehr
Zum Glück mache ich nichts mit Sprache beruflich.
Tätigkeit, ja, genau. Es macht einfach sehr, sehr Spaß. Und zu der anderen Frage, da kann ich halt dann wirklich nicht sagen, also ich bin weder schlau noch hübsch, wie ich regelmäßig zu hören bekomme, vom Inner Circle. Deswegen, keine Ahnung, wie du richtig prognostiziert hast, ist das wahrscheinlich dann eher die Frage an dich.
Das mit dem Schlau ist manchmal schon schwierig. Also wenn du ständig quasi in deinem Leben Mitmenschen hast, die sich eingeschüchtert fühlen von deiner Intelligenz und dann auch noch von deiner Attraktivität. Da, das, ja, das ist nicht immer leicht.
Was war jetzt nochmal 100 minus 1,8?
Ausfüllend.
Ausfüllend, ja.
Aber hey, was will man denn machen? Mund abwischen, Tag für Tag, einen Fuß vor den anderen setzen. Bleibt ja nichts anderes übrig.
Ja.
Und die Frage, ob du ein Bastard bist, das müsste man wahrscheinlich eher deine Eltern fragen.
Ich bin ein Bastard. Ich bin wirklich ein Bastard. Ich bin 3 Monate, bevor meine Eltern damals geheiratet haben, auf die Welt gekommen. Bastard aus dem Hause Schubert.
Julius Snow.
Julius Snow. Ja, aber ich bin am Überlegen, ich habe mich noch nicht so intensiv beschäftigt mit der Thematik, dass ich jetzt hier genau weiß, wie der Prozess aussieht und unter welchen Bedingungen das möglich ist. Aber ich bin am Überlegen, zurückzuwechseln zu meinem ursprünglichen Nachnamen Walter. Ich finde Julius Walter und vor allem im amerikanischen Julius Walter, das hätte halt was. Sowohl der Name als auch die Initialen JW. Ich würde mich einfach die ganze Zeit in Amerika nur noch als JW vorstellen. Und das hätte einfach was. Und ich komme in Amerika halt immer wieder mit meinem Nachnamen in Bedrängnis. Ich werde nie vergessen, erste Mal bei den Lakers akkreditiert, da mein Ausweis hingezeigt. Und ich stand irgendwie nicht auf der Liste. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, ich war am falschen Eingang. Ich war nicht am Presseeingang, sondern an dem Eingang, wo die Mitarbeiter reingehen. Bei manchen Teams ist es der gleiche, bei manchen halt nicht. Und ich stand nicht auf der Mitarbeiterliste. Und dann haben sie da aber durch so ein Mikrofon ausgerufen, um dann zu kommunizieren untereinander da an der Krypto Arena, ob ich auf irgendeiner Liste stehe. Und da hat er dann nur gesagt, do we have a Julius Scoobert here? It's Julius Scoobert from Germany. Und ich dachte mir, Scoobert klingt jetzt nicht so super nice. So, die Amis kennen halt das Schubert nicht. Und ich finde, es hätte einfach was, wenn ich dann einfach sage, it's Julius Walter, you can call me JW if you like. Das hätte was. Aber wie gesagt, ich habe mich noch nicht so intensiv mit dem Prozess beschäftigt. Wahrscheinlich werde ich es auch nicht machen, weil ich schon zu berühmt bin.
Klar, und klar.
Das ist dann jetzt für zu viele Leute eine zu große Umstellung. Aber ich spiele seit geraumer Zeit mit dem Gedanken. Kann natürlich auch sein, dass du das nur machen kannst, wenn du irgendwie einen driftigen Grund hast oder wie dieser driftige Grund am Ende aussieht. I don't know. Aber es ist irgendwo in meinem Kopf da die Idee vielleicht. Aber ja, um auf die Frage zu antworten, ich bin ein Bastard, wie mein Bruder, der gestern 17 wurde, das jetzt genau gemeint hat, ob er jetzt auf dieses Thema hinlenken wollte, das würde ich jetzt mal bezweifeln. Aber ja.
Na, weiß ich nicht. Da traust du ihm. Happy Birthday übrigens an der Stelle.
Ja.
Vielleicht wollte er wirklich einfach nur ein bisschen Stammbaumforschung betreiben. Und also,
das ist sehr gut möglich. Ich soll nicht immer das Schlechte sehen in den Leuten.
Genau, genau. Freunde, das soll es gewesen sein. Wie im Intro angekündigt, gerne einfach direkt rüberhüpfen zu Patreon. Link in der Folgenbeschreibung, patreon.com/doublestepback. Wenn ihr noch nicht Member seid, dann werdet das doch sehr gerne, auch Free Member, völlig ausreichend, um die weiteren Fragen zu hören und den zweiten Teil dieses Podcasts. Wie gesagt, es geht um Dennis Schröder, es geht um die Celtics, es geht um Giannis und Wemby, es geht um die Pelicans und um die Lakers. Also ja, gerne rüber da. Und ansonsten möchte ich hier im Outro gar nicht viele Worte verlieren. Wir machen nämlich jetzt direkt weiter. Macht's gut, Freunde. Bis bald und ciao.
Ciao.